immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Tietjen talkt. Na, sind Sie auch schon heiß auf die Fußball-EM in Frankreich? Dann verrate ich Ihnen jetzt mal ein Geheimnis. Ich kann zwar ganz gut Französisch, aber von Viererketten habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der alles, aber auch alles über Fußball weiß. Aber sag mal, Horst, kannst du eigentlich auch Französisch?
Ja, ich habe schon ein paar Brocken mitgekriegt, wo ich damals in Lüttich gespielt habe. Erstmal schönen guten Morgen.
Ja, also herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist. Aber kannst du noch, ist noch was hängen geblieben von diesen französischen Brocken?
Nein, an für sich nicht. Weil ich bin damals angefangen, habe die ersten 2 Stunden mitgemacht. Und dann war es aber so, die ganze Mannschaft war deutsch gesprochen.
Ach so.
Ne, weil es haben ja viele Holländer da auch gespielt und Heinz Gründel war mit mir da. Also es war praktisch eine reine Mannschaft, die mehr oder weniger fast alle Deutsch gesprochen haben, bis auf den Trainer. Und der Trainer hat dann immer gesagt, Heinz, du musst das dem Horst erklären.
Herrlich. Also der Original-Europameister von 1980 ist hier. Wir reden Hochdeutsch oder Plattdeutsch oder auch Westfälisch, was auch immer, ganz egal. Themen sind Frankreich, Ungeheuer, Pferde, Olympia. Horst Rubesch ist heute mein Gast. Eine norddeutsche Fußballlegende. Ukraine, Nordirland und Polen, das sind ja unsere Gruppengegner. Horst, ne? Ab kommender Woche bei der EM in Frankreich. Zittern dir eigentlich, wenn du an diese EM denkst, die Knie vor Aufregung oder vor Angst?
Nein, ich freue mich eigentlich darauf. Einige von meinen Jungs sind dabei, ne, die immer wieder aus den Jugendmannschaften oder aus der U21 in die A-Mannschaft gegangen sind. Und da freue ich mich eigentlich drauf und drücke den Jungs eigentlich nur die Daumen.
Wirst du denn auch bei einigen Spielen dabei sein oder guckst du das im Fernseher an?
Ich habe zumindest vor, bei den einigen Spielen dahin zu fahren und das wird jetzt abhängig sein, wie es mit Olympia vorwärts geht.
Zu Olympia kommen wir auch noch. Wenn du jetzt so siehst, so Leute wie Mats Hummels oder Jérôme Boateng, die ja alle durch deine Schule gegangen sind, die dann dabei sind und so super spielen, macht dich das auch ein bisschen stolz?
Das freut mich auf jeden Fall. Stolz, sicherlich bin ich stolz darauf, dass die Jungs gut spielen. Ja, der Kontakt ist ja auch nicht abgerissen. Also man sieht sich ja immer wieder und wenn man eigentlich den Weg dann verfolgt, wenn man sie schon kennt mit 15, 16 Jahren und sieht, wie dieser Weg vorangegangen ist, das ist dann schon wirklich sensationell und Ende des Tages, sie haben es selber gemacht. Wir haben ihnen sicherlich geholfen auf der einen Seite, aber am Ende des Tages müssen sie das immer selber machen. Das haben sie getan und das freut mich vor allen Dingen.
Und kommen die auch nochmal oder ruft dich mal einer an und holt sich mal deinen Rat ab, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht?
Ja, hin und wieder der eine oder andere schon. Man hat ja zu dem einen oder anderen noch eine etwas bessere Verbindung und da ist es halt schon so, dass du, und das habe ich ja gelernt von den Jungs, so was jetzt so iPad angeht, iPhones angeht und chatten und dann kriegst du dann auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten kriegst du dann immer deine Mails, sodass der Kontakt eigentlich immer wieder bleibt, genauso wie ich mich da ab und zu an das Ding dann ransetze und ihnen auch gratuliere, wenn sie irgendwo bei den Länderspielen gut gespielt haben, wenn sie irgendwas gemacht haben, so wie jetzt auch mit Jérôme, also was da wieder abgelaufen ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Die ganze Geschichte mit der Kinderschokolade.
Genau, ne? So ist es.
Und was sagst du dazu, zu dieser absurden Geschichte, dieser AfD-Vorstand Gauland? Der hat ja gesagt, also Jérôme Boateng, so ein Spieler finden wir gut, finden die meisten gut, aber wollen nicht nebenan wohnen. Das ist ja also skandalös, finde ich.
Ja, ich habe Jérôme ja schon mit 16 Jahren adoptiert, damals in Berlin und so eine Aussage zu tätigen, also für mich sind das dumme Menschen, muss ich ganz einfach sagen.
Ja, und Jérôme hat ja auch sehr souverän reagiert.
Ja, das ist ja das, was ihn auch auszeichnet. Er ist ein Typ und die Art und Weise, wie er damit umgeht, finde ich einfach klasse.
Tietjen talkt. 4 Fakten zu Horst Rubesch.
Ist 1951 in Hamm-Westfalen geboren und auch groß geworden. Was hat die Gegend mit dem Menschen Horst Rubesch gemacht?
Es war im Westen, weiß jeder, es war früher immer Kohle. Man hat immer diese Fördertürme vor der Nase gehabt. Das war Fußballspielen angesagt. Also das war das eben, dass dieses einfache, normale und wirklich, ich habe immer gesagt, gute Leben. Weil es hat mir einfach gefallen, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben wirklich eine tolle Kindheit gehabt, wenn ich also mal auch an meine Geschwister zurückdenke. Und so denke ich, dass uns das Ruhrgebiet auch mit diesen Kumpels zusammen, wie das in Westfalen halt so ist, einfach geprägt hat.
Du hast deiner Frau, heißt es, ernsthaft eine Mark angeboten, damit sie dir die Fußballschuhe putzt. Was ist da dran?
Ja, ich habe, nein, weil meine kleine Schwester hat mir früher immer die Fußballschuhe geputzt. Die hat immer die Schnürbänder rausgenommen. Früher hatte man ja schwarze Schuhe und weiße Schnürbänder. Und dann hat die weißen Schnürbänder wirklich mit der Nagelbürste sauber gemacht, auf die Leine gehängt, wieder eingezogen. Und dann hat sie von mir immer 50 Pfennig gekriegt. Und da ich ja nun jetzt dann irgendwann mit meiner Frau zusammengezogen bin, habe ich gesagt, versuch's mal, habe ich ihr gleich das doppelte Gehalt angeboten, aber sie hat komplett abgelehnt.
Das überrascht mich jetzt nicht. Du hast bei einem Auswärtsspiel in Frankfurt mit 12 Mannschaftskollegen einen Hotelfahrstuhl zum Steckenbleiben gebracht. Was war da los?
Ich weiß nur, dass wir mal irgendwann im Fahrstuhl gestanden haben. Ob das in Frankfurt war, müsste ich jetzt sogar lügen. Ich denke, er war überladen.
Achso, aber ihr habt da nicht irgendwie Randale gemacht?
Nein, wir haben keinen Blödsinn gemacht, sondern, aber wie das so auch üblich ist, wenn so ein paar junge Männer dann ab und zu mal ein bisschen durchdrehen und ein bisschen zu lustig sind, dann will der eine noch mit rein, dann springen jetzt wahrscheinlich zwei noch mit rein, dann ist die Tür zugegangen. Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Und dann hat es auf einmal einen Ruck gegeben und standen wir dann da.
Aber jetzt nicht Stunden und Stunden?
Nein, so. Das ging ratzfatz. Ich glaube, es hat keine 5 Minuten gedauert.
1983 hast du Papst Johannes Paul getroffen, weil der gerne mal einen evangelischen Mittelstürmer kennenlernen wollte?
So kann man es nicht sagen. Es war eigentlich so, dass es sich durch Zufall ergeben hat, weil ich den Neffen vom Papst kennengelernt habe. Und das war jemand, der in Italien da als Manager gearbeitet hat. Und er hat immer gesagt, er schafft alles, er kann alles. Und da habe ich dann so aus Jux und Dollerei, habe ich damals gesagt, ich soll eine Audienz beim Papst. Also die will ich schon gerne nehmen. Da hat er gesagt, kein Problem. Dann hat er also wirklich 2 Tage, 3 Tage hat es gedauert und wir hatten diese Audienz. Ich muss halt sagen, es war ein Erlebnis für mich, was ich sicherlich in meinem Leben nie vergessen werde, weil es hat einfach da ein Mensch vor mir gestanden, der irgendwo, sage ich jetzt mal, einfach geleuchtet hat. Du hast gesagt, das Licht geht an im ersten Moment, dann sprach er perfekt Deutsch. Er kam auch gleich damit rein mit Juventus Turin und Hamburg 1-0. Und da war dann für mich auch dieser Bann gebrochen, weil er war ja auch ein bisschen angespannt und war auch nervös, was kommt da? Man konnte sich frei bewegen, man konnte frei mit ihm sprechen. Es war einfach toll, muss ich einfach sagen. Ich schwärme da heute noch von.
Ja, toll. Das sind Sternstunden. Das ist ja nicht jedem gegönnt. Wir reden gleich weiter. Wir rufen bei Facebook hier immer dazu auf, dass Sie Fragen stellen sollen an unseren Gast. Heute ist es Fußballlegende Horst Rubesch. Und in die Sendung geschafft hat es die Frage von Jörg Heuer aus Rheinfeld. Der sagt über dich, Horst, wenn einer Nachfolger von Jogi Löw werden könnte, dann ist es Horst Rubesch. Würdest du dafür deinen Ruhestand nochmal verschieben?
Ich habe ja noch meinen Ruhestand noch gar nicht festgelegt. Nein, über diese Sachen habe ich noch nie Gedanken gemacht. Wenn diese Sache mal an mich herangetragen würde, fange ich an, mir Gedanken zu machen. Vorher werde ich mir da keine Gedanken drüber machen.
Ja, aber so, man kann noch ein bisschen spekulieren, wenn die Frage käme.
Ja, aber ich denke mal, ich bin, glaube ich, an einer Stelle im Moment angekommen, wo ich einfach sage, mir hat das in den letzten 20 Jahren immer wieder Spaß gemacht, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Immer diese jungen Leute auch wieder voranzubringen, ihnen zu helfen. Und da sind ja viele dabei, die ich sehr gut kenne.
Eben.
Aber das ist für mich überhaupt noch, diese Frage hat sich für mich auch nie gestellt.
Mensch, sonst hätten wir eine Schlagzeile.
Ja.
Tietjen talkt.
Mit 4 Geschwistern und mit einer quasi alleinerziehenden Mutter ist Horst Rubesch ins Leben gestartet. Er ist ja mein Gast heute hier bei Tietjen Talk. Deine Mutter, Horst, ist ja Ende 80, glaube ich, ist das richtig?
Sie ist 85 Jahre alt.
85. In deiner Biografie, klingt ganz oft durch, dass du ganz großen Respekt und Anerkennung für sie hast. Was war die wichtigste Lektion, die deine Mutter dir mitgegeben hat fürs Leben?
Also ich denke, meine Mutter war von Anfang an so, dass sie immer eine Ehrlichkeit verlangt hat, die einfach geradlinig war. Wenn du irgendetwas getan hast, sie hat immer verlangt, dass du es mit Überzeugung machst, mit Ehrlichkeit machst und auch anderen Menschen gegenüber vor allen Dingen. Und ich habe meiner Mutter ja auch mal gesagt, ich sage, Mama, ich weiß gar nicht, wie wir das alles wieder gut machen sollen oder können. Und das ist bei meinen Geschwistern genauso. Und wenn man sieht, heute auch noch, meine Mutter ist mittlerweile 85 Jahre, wie die Familie immer noch zusammen funktioniert, dass der eine für den anderen steht. Und da glaube ich ganz einfach, ist das, was unsere Mutter uns mitgegeben hat auf diesem Weg, einfach diese Ehrlichkeit, dass das Leben aus Arbeit besteht, aber auf der anderen Seite auch aus Freude besteht, dass man sich auch was gönnen kann. Das war also immer meine Mutter. Und meine Mutter hat sich grundsätzlich immer bei dieser Geschichte am Ende hinten angestellt. Wenn sie eine mag, zu viel hat, wird sie sich sparen. Da wird sie nichts mehr dran ändern. Ich habe sie ja auch in der Biografie, glaube ich, ganz klar benannt als mein Bundestrainer.
Weil ja,
ich
kriege
ja von ihr immer, die Kritiken. Und mein kleiner Bruder hat sie ja früher auch gekriegt, wenn der gespielt hat. Ich habe sie schon als Spieler gekriegt, ich kriege sie als Trainer und sie lebt das auch mit uns, muss ich ganz einfach sagen.
Das heißt, auch für jetzt bei der EM, guckt ihr dann auch mal zusammen, du und deine Mutter, oder redet ihr nur hinterher?
Nein, wir gucken auch schon mal zusammen. Das Entscheidende ist, dass meine Mutter ja absoluter Dortmund-Fan ist, muss man ja wissen.
Ach so. Ne?
Und mein Bruder, und da haben wir ja das große Problem, Bayern-Fans. Dann
ach,
sitzen die schon mal
Güte.
Zusammen und dann geht das wieder los. Und wenn dann die Bayern mal nicht so gut spielen und trotzdem gewinnen, dann ist das wieder, dann geht das wieder von hinten rum. Da hat der Schiedsrichter wieder geholfen oder und so weiter und so fort. Aber wir haben auch Spiele früher schon zusammen geguckt, meine Mutter und ich, weil mein kleiner Bruder mal gespielt hat.
Ja.
Und der ganz Kleine auch. Und nein, nein. Also das ist eine reine Fußballfamilie.
Wir können Sie mal grüßen.
Mama, wenn du mich jetzt hörst, ne, du weißt, ich liebe dich immer noch. Bleib vor allen Dingen gesund und munter und uns lange erhalten.
Ach Gott, wie süß. Ja, ich grüße auch ganz lieb. So, da sind wir wieder mit Horst Rubesch. Also, talentierte 17-Jährige verdienen ja heute beim Fußball in der Bundesliga Millionen. Du warst mit 24, als du deinen ersten Profivertrag gekriegt hast bei Rot-Weiß Essen, warst du ja praktisch schon ein alter Mann, ne?
Ja, wenn man das heute so sieht, sicherlich. Ich war mir auch nicht so sicher. Ich habe dann meine Frau gefragt, ich so, was meinst du? Die hat dann nur wieder gesagt, wie das ja immer so ist. Also die Entscheidung wirst du schon mal alleine treffen müssen aus dem einfachen Grund. Ich werde mir nicht von dir irgendwann vorhalten lassen, ich hätte das verhindert. Nein. Bei uns war es halt ganz normal. Wir sind im kleinen Verein groß geworden, sind Stück für Stück nach oben gerutscht. Und ich habe ja meine ganze Jugend, aber Jugendzeit bis 18 Jahre oder bis 17,5 Jahre in Pelkum gespielt. Das ist ein kleiner Dorfverein gewesen damals mit, ja, der Ort hatte glaube ich 3.500, 4.000 Einwohner. Und so ist bei mir der Weg gelaufen.
Du bist damals ja von Günter Netzer, glaube ich, geholt worden zum HSV dann. Ne?
Das ist richtig.
Wie viel haben die bezahlt damals?
Ja, ich war ein teurer Transfer. Ich habe 1,4 Millionen gekostet. Aber es hat sich ja rentiert.
Das hat sich absolut gelohnt. Du schreibst in deinem Buch ja auch in deiner Autobiografie, dass du lange Zeit Probleme damit hattest, weil du gedacht hast, kann ich die Erwartungen überhaupt erfüllen, die an mich gestellt werden? Da hat sich das im Laufe der Zeit dann gegeben?
Ja, ich habe nochmal, ich bin ja nie einer gewesen, der sich dahingestellt hat und hat gesagt, ich kann das. Sondern bei mir war es halt so, ich habe immer so ein bisschen gezweifelt, habe gesagt, hast du die Qualität Bundesliga zu spielen? Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Habe ich gedacht, seht zu, du musst alles dafür tun und dann wird man sehen, was passiert. Das war der erste Schritt damals und weil ich dann nach Hamburg gekommen bin, da war ich ja schon, sag ich mal, 3 Jahre dabei. Ich habe 2 Jahre erste Liga gespielt, dann in Essen in der zweiten Liga 41 Tore gemacht und kam dann mit dieser Option, mit diesen 41 Toren kam ich natürlich hier an. Und da muss ich halt einfach sagen, und das war das gleiche Glück, was ich in Essen gehabt habe, habe ich hier in Hamburg wieder gehabt. Ich habe einen Trainer gehabt mit Branko Cevic, der zwar knüppelhart war, aber der mir geholfen hat auf der einen Seite. Das andere war, dass die Mannschaft mir geholfen hat von Anfang an. Wo ich ganz stolz drauf bin, muss ich ganz einfach sagen, dass der Günter Netzer mich haben wollte, haben wir ja eben schon erwähnt.
Ja,
und
ja,
dass der hinter mir gestanden hat, war ja auch klar. Aber wer mir wirklich den letzten Kick gegeben hat in Hamburg, war Uwe Seeler, muss ich einfach sagen. Also der Digi ist ja nur 3 Meter vom Trainingsplatz entfernt gewesen und er kam öfter auch mal rüber. Und dann gab es ja auch mal eine Phase, wo es nicht ganz so gut lief. Und da hat er gesagt, mach dir keine Gedanken. Du schaffst das, du kannst das. Und ich denke, daraus ist, und da bin ich ganz stolz drauf, eine riesen Freundschaft entstanden über die Jahre. Und da muss man halt einfach sagen, das bist du ja nicht alleine. Ich habe zwar viel dafür getan oder sage ich mal fast alles dafür getan, aber letztendlich bist du ja auf die anderen auch angewiesen.
Noch bis 12 Uhr ist er mein Gast, HSV-Urgestein, Horst Rubesch. Horst Rubesch ist mein Gast. Es gibt eine herrliche Geschichte, eine von vielen, in der Biografie. Ein befreundeter Autohändler wollte seinen Kellerraum fließen und du, erfolgreicher HSV-Profi, kommst nach dem Training vorbei zum Handwerken und hilfst ihm. Kannst du dir vorstellen, Manuel Neuer oder Mario Gomez oder wer auch immer machen sowas und helfen beim Fliesenlegen? Könnten die das auch?
Nein, das war für mich überhaupt kein Problem. War doch spannend, das macht ja auch Spaß. Ab und zu körperliche Arbeit ist nicht so schlecht.
Und kannst du das immer noch? Machst du das immer noch selber, wenn irgendwas gemacht werden muss?
Ja, ich habe jetzt, wo ich das Haus in Borstedt jetzt gekauft habe, haben wir die Küche natürlich selber gefliest. Dann lasse ich den Mörtel immer von meinen Jungs anrühren. Dann mache ich also nur noch die guten Arbeiten, sage ich jetzt mal.
Aber du hast nicht das Dach selber gedeckt?
Nein, das Dach war in Ordnung. Aber wenn was ist, dann gehen wir da schon hin.
Ein vielseitig begabter Mann, der Horst Rubesch. Wir feiern heute ein Fest vor dem Fußballfest bei Tietjen Talkt. Horst Rubesch ist nämlich hier eine Woche vor der EM in Frankreich zum Taktikgespräch sozusagen. Und das hier kam 1980 aus dem Radio raus.
Rubesch schießt aus 18 Metern Entfernung flach ins Eck und es heißt 1:0. Endlich wird man bei dem Hamburger sagen, hat es einmal geklappt. Eckball für Deutschland durch Rummenigge von der linken Seite. Der Münchner läuft an, wird jetzt mit dem rechten Fuß treten. An den Elfmeterpunkt, Kopfballtor! Tor durch Rubesch!
Ein Wahnsinn. Das war 1980 in Rom. Horst Rubesch hat seine beiden ersten EM-Tore im Endspiel gegen Belgien gemacht. Dann habt ihr euch den Pott geholt. Wie ist das, wenn du das hörst für dich? Kriegst du immer noch ein bisschen Gänsehaut?
Ja, ich kann mich an die Tore natürlich gut erinnern. Weil an den Kommentar kann ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich ihn nie mitgekriegt habe. Aber nein, ich denke mal, da sind so viele, viele Sachen passiert. Klar war das ein Meilenstein in meiner Karriere. Ja, man weiß, was man da gemacht hat. Ich habe ja dann im Nachhinein auch gemerkt, vorher kannte mich sicherlich jeder in Deutschland. Aber dann war auf einmal international, war auch jeder, wusste, wer das ist. Und das waren Dinge, an die ich mich auch gewöhnen musste. Da einfach noch mehr in der Öffentlichkeit zu stehen, weil das war eh nicht so mein Ding. Ich war immer froh, wenn ich meine Spiele gemacht habe. Und wenn ich verloren habe, bin ich sowieso in Deckung gegangen. Ne? Weil dann wollte ich keinen mehr sehen. Und war nicht derjenige, der sich da immer, sag ich mal, hat präsentiert oder gemacht oder getan. Das war an für sich nie mein Ding.
Wie die Familie von Horst Rubesch mit dem Ruhm und all dem umgegangen ist, darüber reden wir gleich. Eigentlich habe ich 3 Jungs großgezogen. Das hat Angelika Rubesch, die Frau von Horst Rubesch, mal gesagt. Also 2 Söhne, du bist 1,87 groß, du hast Angelika als erwachsener Mann geheiratet. Wen kann sie wohl gemeint haben mit dem dritten Jungen?
Ja, das kann ja nur ich gewesen sein in der Form. Da muss man halt einfach so sehen. Und gut, wir sind natürlich auch eine verrückte Bande, mein Söhne und ich. Und das sind wir ja heute auch noch. Und nein, aber ich denke, sie hat Spaß mit uns.
Ja, da muss man auch ganz schön tough sein als Frau, oder? Wenn man da bestehen möchte.
Ja, aber sie ist auch nicht zu unterschätzen, muss man halt dazu sagen. Sie weiß schon, wie es geht und wie man es macht und wie sie uns kriegt. Und ich kann mich gut erinnern, es gab ja immer viele Zeiten, dadurch, dass ich rauf weg war bei den Spielen damals, auch als Trainer hinterher im Nachhinein, dann gehen die Jungs ja natürlich zur Mama, wenn es, ne, schwerwiegend ist. Und wenn es dann so ein bisschen leichtere Dinge sind, dann kommen sie schon mal zum Papa. Aber meistens hat sich alles bei der Mama abgespielt und ja, wo sollte ich mich ausweinen? Bei den Kindern konnte ich mich auch nicht ausweinen, also musste ich mich auch bei ihr ausweinen. Also hat sie da 3 Stück großgezogen und das hat sie an sich gut hingekriegt.
Aber du hast das gerade schon erwähnt, du warst ja auch oft länger weg. Gab es auch mal Momente, wo du gedacht hast, nee, also jetzt reicht es, jetzt brauche ich einfach mal Zeit, ich muss mehr bei meiner Familie sein?
Ja, es hat mehrere Sachen gegeben. Ich hatte nach 80 hatte ich die Angebote, dass ich auch hätte nach Italien gehen können. Und das wäre sogar passiert fast, aber das hat sich dann erledigt, als letztendlich dann dabei herauskam, dass meine Kinder dann mit Leibwächtern in den Kindergarten gehen sollte und dass wir zu Hause auch Leibwächter haben. Und da habe ich gesagt, Leute, alles, aber wenn ich nicht mehr auf die Straße gehen kann und meine Kinder sich nicht mehr frei bewegen können, dann macht das Leben keinen Sinn in dieser Geschichte. Und
deine Söhne, gab es dann denn mal den Wunsch, auch vielleicht so ein toller Fußballstar zu werden wie der Papa oder ganz bewusst nicht?
Ich sage jetzt mal, der eine hätte sicherlich das Talent gehabt, der hat sich dann aber damals das Knie aufgerissen, musste da damals mit fast 20 Stichen genäht werden und hat wirklich gut gespielt, muss ich dazu sagen. Mein anderer Sohn, denke ich mal, ist die Mama ein bisschen traurig, hat sicherlich nicht dieses Potenzial gehabt, aber er wäre sicherlich einer gewesen, der im Schwimmen sicherlich sehr, sehr gut gewesen ist, weil er hat in Innsbruck schon sehr, sehr gut geschwommen und hat es aber dann aufgegeben, weil ich denke mal, das Training war ihm ein bisschen zu viel.
Und du hast ja mittlerweile, glaube ich, 5 Enkel, ne?
Jetzt habe ich 5 Enkel,
ja. Enkel, wie viel Zeit verbringst du mit denen?
Ach klar, so viel wie geht. Also ich kriege sie auch immer zwischendurch zu sehen und dann fahre ich mal hin, dann kommen sie mal. Also im Moment sind wir nah beieinander, wir sehen uns öfter, wir können auch mal abends zusammen grillen, also das macht schon Spaß.
Ja, das ist doch super. Horst Rubesch ist mein Gast. Meine erste Frage an ihn, ist das eigentlich Fluch oder ist das Ehre, als Kopfballungeheuer in die Geschichte einzugehen?
Für mich ist es eigentlich eine Auszeichnung, muss ich ganz einfach sagen, weil es gibt wenige, sag ich mal, die so einen Spitznamen haben. Wir reden vom Kaiser, vom Bomber, da wissen wir es. Und als ich mich das erste Mal im Kreuzworträtsel gesehen habe, habe ich gedacht, na bitte, du hast es geschafft.
Nur deine Frau fand es nicht so toll, mit Frau Kopfballungeheuer angesprochen zu werden.
Ja gut, ich meine, das war ja auch ganz am Anfang unserer Ehe noch. Und wenn da jemand auf dem Markt oder beim Einkaufen sagt, Frau Kopfballungeheuer, schönen guten Morgen. So lustig bin ich es dann auch nicht.
Hättest du Freude an einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka?
Nein, ich würde lieber nach Norwegen zum Angeln gehen.
Macht es eigentlich Spaß, mit dir Klamotten einkaufen zu gehen?
Meine Frau würde sagen nein, weil ich bin jemand, der geht in den Laden rein, der sieht etwas, passt, kauft, geht. Also mit mir einkaufen gehen ist schwierig.
Ja, aber und wenn deine Frau was braucht, wie verhältst du dich dann?
Dann musst du alleine gehen.
Ehrlich, du gehst nie mit und sagst
doch, mal auch, ich gehe schon mit, so ist das nun nicht. Ich gehe auch mit den Enkelkindern ab und zu. Aber vom Grundsatz her, das ist mir alles zu langsam. Das dauert mir alles zu lange. Mit Amt probieren wir nochmal. Und bis dann diese Entscheidung gefallen ist, dann habe ich schon platte Füße meistens.
War es eigentlich sehr peinlich, mit Karel Gott Babitschka zu singen?
Nein, überhaupt nicht. Es war ungewohnt, sage ich es jetzt mal so. Aber es hat eigentlich Spaß gemacht. Ich fand es toll und das hat mich eigentlich wieder gefreut, dass er mich eingeladen hat, dahin zu kommen, dass da jetzt das Fernsehen dabei war. War normalerweise nicht von mir geplant, muss ich halt dazu sagen. Aber deswegen habe ich gesagt, nein, ich mag diese Musik, weil sie auch so gleich ist. Und vor allen Dingen Babitschka war ja dann für meine Mutter, das hatten wir dann so besprochen. Und deswegen war mir das absolut nicht peinlich.
Welches Stellungsspiel bevorzugst du am Bügelbrett?
Also ich kann bügeln, davon mal abgesehen. Also ich kann auch meine Hemden selber bügeln, alles nicht das Problem. Aber also ich stehe auf jeden Fall mit dem linken Fuß nach vorne und habe mit der rechten Hand das Bügeleisen.
Ja, ich habe es vor Augen. Benutzt du auf der Autobahn auch mal die rechte Spur?
Ich fahre viel rechts, ja. Nein, ich denke mal, ich habe in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren und bei meiner Kilometerleistung, die ich im Jahr habe, ich glaube, einmal habe ich 15 Euro bezahlt und einmal 10 Euro, weil ich da 3 oder 4 Kilometer zu schnell war. Also ich habe mir abgewöhnt, eigentlich Gas zu geben, nur weil ich da 10 Minuten eher da bin, sondern ich habe mir einfach angewöhnt, 1 Stunde eher zu fahren, wenn ich jetzt lange Strecken habe.
Wie lautete eigentlich das letzte Kompliment an deine Frau?
Ich liebe dich.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Tietjen talkt. Ihre Frage.
Wir rufen bei Facebook ja immer dazu auf, dass Sie Fragen stellen sollen an unseren Gast. Heute ist es Fußballlegende Horst Rubesch. Und in die Sendung geschafft hat es die Frage von Jörg Heuer aus Rheinfeld. Der sagt über dich, Horst, wenn einer Nachfolger von Jogi Löw werden könnte, dann ist es Horst Rubesch. Würdest du dafür deinen Ruhestand nochmal verschieben?
Ich habe ja noch meinen Ruhestand noch gar nicht festgelegt. Nein, über diese Sachen habe ich noch nie Gedanken gemacht. Wenn diese Sache mal an mich herangetragen würde, fange ich an, mir Gedanken zu machen. Vorher werde ich mir da keine Gedanken drüber machen.
Ja, aber so, man kann noch ein bisschen spekulieren, wenn die Frage käme.
Ja, aber ich denke mal, ich bin, glaube ich, an einer Stelle im Moment angekommen, wo ich einfach sage, mir hat das in den letzten 20 Jahren immer wieder Spaß gemacht, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Immer diese jungen Leute auch wieder voranzubringen, ihnen zu helfen. Und da sind ja viele dabei, die ich sehr gut kenne.
Eben.
Aber das ist für mich überhaupt noch, diese Frage hat sich für mich auch nie gestellt.
Mensch, sonst hätten wir eine Schlagzeile.
Ja.
Horst Rubesch ist mein Gast heute bei Tietjen talkt. Du hast ja, Horst, tolle Trainervorbilder gehabt. War das der Grund, dass du Lust bekommen hast, irgendwann mal selber Trainer zu sein?
Das hat sich auch einfach ergeben. Ich kriegte auf einmal einen Anruf und du musst bei uns Trainer werden. Das war gar nicht geplant. Und dann ist das von heute auf morgen eigentlich so entstanden, die ganze Geschichte. Und ich habe dann anschließend wirklich Spaß dran gefunden. Und dann ging es an für sich darum, die andere Seite kennenzulernen. Und das ist ja nichts anderes, als wenn du im normalen Leben auch bist. Du hast zwar vorher Fußball gespielt, aber Trainer ist ein anderer Job.
Und wenn man aber mal, wenn es dann mal nicht gut läuft, wie zum Beispiel 2000 bei der EM in Holland und in Belgien, da warst du ja Co-Trainer. Das war ja sehr traurig, ne? Dieses Ausscheiden.
Ja.
Was war das Schlimmste daran, an diesem frühen Ausscheiden?
Das Schlimmste war eigentlich daran, dass wir Top-Spieler gehabt haben, muss man ganz einfach sagen. Und die Frage ist eigentlich, und die müssen sich die Spieler hinterher stellen, da hat nicht jeder das gegeben, was er einbringen konnte. Er hat es nicht mal versucht. Und das sind eigentlich diese Dinge, die mich gestört haben. Das ist so mein Naturell. Wenn ich eine Europameisterschaft erreiche und da spiele und da auftrete, dann trete ich für mein Land auf, trete für mich selber auf. Und dann will ich auch erfolgreich sein. Und das ist das, was ich da eigentlich vermisst habe.
Und du bist ja nun seit vielen, vielen Jahren DFB-Nachwuchsteam-Trainer. Wie schaffst du das eigentlich auch im Wandel der Zeiten zu diesen Jungstars, die ja auch manchmal schon sehr von sich eingenommen sind, so ein bisschen schnöselig, zu denen immer einen guten Draht zu haben und von denen akzeptiert zu werden?
Das Geheimnis liegt eigentlich darin, glaube ich, dass ich sie versuche mitzunehmen. Ich behandle sie wie in einer Partnerschaft. Ich frage sie auch, was sie wollen, was sie für Vorstellungen haben, wie sie es sehen, was sie meinen, ob ich richtig liege. Und dann können wir uns ja auch tauschen. Wir reden hier nicht von Harmonie, sondern von Friede vor der Eierkuchen, sondern wir reden hier schon von Konfliktpotenzial
letztendlich.
Ne? Dass da andere Meinungen vorherrschen, dass der eine mit dem anderen vielleicht nicht so kann. Aber die Zweckgemeinschaft auf dem Platz muss dann stehen letztendlich.
Ja. Also du kannst auch sehr hart durchgreifen. Ne?
Ja, ich bin schon, ich bin sicherlich bestimmt und ich bin auch, wenn es sein muss, autoritär, das ist nicht das Problem. Viele sagen, dann machen wir Geldstrafen oder dies. Was soll ich damit? Das macht ja keinen Sinn. Ich sage, ich sag, brauchen wir Geldstrafen? Nein, brauchen wir nicht. Also, regelt selber. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Irgendwann, man munkelt vielleicht Ende 2016, man weiß es aber nicht, ist ja vielleicht mal Schluss mit dem Arbeiten, Horst Rubesch. Was ist dann? Nur noch Fliegenfischen und Dorschangeln? Sieht man dich dann nur noch im Boot mit der Rute in der Hand?
Ja, irgendwann ist mal Schluss. Nein, es geht eigentlich nicht darum, dass ich jetzt gesagt habe, irgendwann Schluss. Ich kann eh nicht auf dem Sofa sitzen, also ich werde nicht nach Hause gehen, mich da auf die Couch setzen und warten, dass ich irgendwann sterbe. Das wird nicht passieren. Angeln nimmt, sage ich jetzt mal, in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht 4, 5 Wochen im Jahr ein. Das wird bleiben, das ist auch etwas für mich, erstens, was mir richtig Spaß macht, und zum anderen kann ich es ganz gut. Und der andere Punkt ist, ich komme immer wieder runter. Wenn da mal irgendwas ist, das ist auch mal den Kopf frei zu kriegen, stehst im Wasser, hast ein schönes Gebirge, rechts und links kein Mensch da, es rauscht nur, die Sonne scheint, dann vergisst du manchmal das Angeln, setzt dich ans Ufer, guckst da aufs Wasser und siehst, wie die Forellen da wieder hochkommen und weiter. Und nein, das ist mehr oder weniger einfach für mich, was ich einfach brauche.
Eine andere große Leidenschaft von dir sind ja Pferde. Du hast aber trotzdem deine Pferde, bis auf eins, glaube ich, verkauft und deinen Hof. Warum?
Ja, es ging eigentlich darum, dass ich vor 3 Jahren das erste Mal die großen Probleme im Rücken hatte und dann vor 2 Jahren das erste Mal operiert worden bin. Und da hat man mir die Bandscheibe komplett entfernt. Und im Jahr darauf hatte ich dann nochmal so Probleme und mit der Reiterei war eh nichts mehr. Und mit dem Fahren kutschemäßig ging es auch nicht mehr, obwohl sie luftbereift sind und alles. Und nur auf der Straße fahren wollte ich eigentlich nicht. So, und hinzu kam, dass es jetzt einfach so gewesen ist, dass wir unseren Kindern gesagt haben, zieht ihr zu uns oder zieht ihr nicht zu uns? Das haben wir ihnen freigestellt und dann sind sie irgendwann gekommen und gesagt, Papa, wir wollen es nicht. So, und dann haben meine Frau und ich mal, das ist jetzt her, glaube ich, 5 oder 6 Jahre, haben gesagt, da werden wir uns mal so langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass wir das irgendwann mal verkaufen müssen. Und das haben wir dann getan. Da ich ja wusste, wo ich meine Pferde lassen kann, weil im Laufe der Jahre hast du ja viele Freunde und Bekannte gehabt, die Pferde, die ich da hatte, zum Schluss waren ja alles meine eigenen, die ich selber auch gezogen habe. Nein, habe ich die dann an 2 Personen verkauft, wo ich genau wusste, sind bestens aufgehoben. Meine Weinstuten, die kann ich mir jeden Tag im Fernsehen angucken, weil die haben da zu Hause, haben die da so eine Kamera stehen.
Ach so, so eine Webcam.
Ja, eine Webcam übers Internet. Dann kann ich mir die Pferde jeden Tag angucken. Manchmal gucke ich sie mir im Winter an, dann im Sommer. Meine Frau guckt da wesentlich öfter noch drauf. Und hat sicherlich auf der einen Seite wehgetan, weil alles schnell gegangen ist. Aber was uns zufriedengestellt hat und vor allem mich zufriedengestellt hat, war, wir haben sie super untergebracht. Und meinen Alten, der ist mittlerweile 35, den gebe ich eh nicht her. Und der steht hier vorne in Heide, den können wir auch noch besuchen. Das ist immer das ganz Gute, der kriegt's Gnadenbrot.
Tietjen talkt. Tietjen talkt.
2 Stunden sind rum wie nix, ja. Wir haben das spannende Leben von Horst Rubesch noch mal Revue passieren lassen. Wenn Sie mehr Anekdoten wollen, müssen Sie unbedingt in seinem Buch, in seiner Autobiografie nachlesen. Horst, du bist ja, und das ist ja eine Sensation, bei Olympia in Rio dabei. Seit ewigen Zeiten mal wieder Deutschland. Holst du dir eine Abschiedsmedaille da?
Ich denke, wir kriegen auch eine gute Mannschaft zusammen auf der einen Seite. Und ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben, da wirklich ein gutes Turnier zu spielen.
Wir drücken die Daumen und wünschen ganz viel Glück, aber natürlich erstmal jetzt für unsere Mannschaft in Frankreich. Wir werden Europameister. Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören, wünschen noch einen schönen Sonntag und ganz herzlichen Dank, Horst Rubesch.
Ich danke auch.
Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.